Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Ich bin Axel Metz. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört, per Download oder per Stream, wo immer ihr auch seid, gerade zu Hause, auf Arbeit, im Auto oder auch im Urlaub. Vielen, vielen Dank für jeden einzelnen Download und jede gehörte Episode. Heute spreche ich mit einem der interessantesten Menschen im deutschen Musikgeschäft. Der hat schon hinter den Kulissen gearbeitet mit einigen der größten internationalen Musikstars, hat aber auch schon selber auf der Bühne gestanden, macht auch selber Musik, im August zum Beispiel in Sachsen auf dem Zwickauer Stadtfest und im September in Dresden. Und auch abseits vom Musikgeschäft tut er viel Gutes, Rolf Stahlhofen. Wir haben irre viel zu bereden, unter anderem das Stadtfest in Zwickau, wo du auftreten wirst, meine Heimatstadt. Zwickau, warst du da eigentlich schon mal?
Ja, auf jeden Fall war ich schon in Zwickau.
Ja. Cool. Wir reden auch über Wasser und was du mit Wasser zu tun hast.
Ja, also für einen Rockmusiker ist immer schwer zu erklären, warum ich nicht über Bier rede. Ja. Ich rede aber lieber über Wasser.
Bist du ein begeisterter Wassertrinker immer schon gewesen?
Absolut, absolut.
Still oder Sprudel?
Wasserhahn. Leitungswasser auf, trinken, Wasserhahn zu.
Oh, herrlich. Du bist ja auch noch einer aus der Generation. Ich nehme auch gerne mal das Wasser aus dem Gartenschlauch, wenn ich Durst habe.
Das auf jeden Fall. Ja, ja. Schön ablaufen lassen, bis es kalt ist und dann trinken.
Was hat dich dazu gebracht, nicht nur Wasser zu trinken, sondern auch dafür zu sorgen, dass Wasser das Gemeingut bleibt, was es bis jetzt noch ist, aber auf dem Wege ist, nicht mehr so zu sein, wie es bisher für uns gewöhnt ist?
Wie du es gerade gesagt hast, das darf nicht sein, dass es nicht mehr uns gehört. Ich bin als kleiner Junge in Saudi-Arabien, Nigeria und Algerien aufgewachsen und kam irgendwann als 13-jähriger Bub nach Bayern zurück, habe den Wasserhahn aufgemacht und es kam Trinkwasser raus. Das war für mich das absolute Aha-Erlebnis. Ich komme ja Trinker, ist ja der Wahnsinn. Und ich war die erste Woche echt nur unter diesem Wasserhahn gelegen und habe mir vorgenommen, dass wenn ich mal groß bin, dass ich dann was machen möchte. Ich hatte dann das Glück, mit dem, was ich liebe, meine Miete zu zahlen. Ich wurde Roadie für Bands, dann Tourmanager für Bands, habe dann selber angefangen, in einer Band zu singen, in einer Coverband und habe dann mit Kumpels zusammen die Söhne Mannheims gegründet und konnte dann auf einmal konnte quasi mein Leben finanzieren. Und dann ist irgendwann entlang des Weges, dachte ich mir, okay, was machst du denn noch? Ja, es ist schön, Rock'n'Roll ist nice und dass jetzt viele Leute kommen. Aber ich bin der Meinung, dass Erfolg kommt auch immer mit einer Verantwortung. Und dann habe ich mich quasi daran erinnert und habe wieder angefangen, Wasserprojekte zu machen.
Das ist ja so der Punkt, der, glaube ich, wenn man sehr erfolgreich ist, kommt dann irgendwann finanziell der Punkt, wo man sagt, ist schön, ich verdiene gut, ich habe viel, ich habe eigentlich mehr, als ich brauche und ich habe den Luxus, dass ich durch den Erfolg viele, viele Menschen kennenlerne. Also dass das bei dir alles zusammengekommen ist, habe ich verstanden. Wie hast du es denn angefangen? Weil das eine ist ja, dass die Überlegung, man müsste mal und das wäre doch gut und dann aber auch anzufangen und zu sagen, jetzt gehe ich den ersten Schritt. Ich habe erstmal noch gar keinen Plan, aber mit dem ersten Schritt beginne ich jetzt einen Plan zu machen. Wie ist das passiert?
Purer Aktionismus. Ja, also ich war Schirmherr mit Udo Lindenberg zusammen bei Rock gegen Rechts und Schule ohne Rassismus. Und dann war ich in einer Schule in Bitterfeld an der Saale und habe mich dann gewundert, das war 2002, dass wenn dann das Popsternchen da hinkommt, warum so wenig Leute da waren. Und dann erzählte mir die Lehrerin, dass die gerade alle zu Hause sind, versuchen ihre Häuser zu retten. Das war nämlich damals die Oder-Neiße-Flut. Und dann bin ich hingefahren, habe mir das angeguckt. Und es war dieser Moment, wo ein Haus abgerissen ist, nach mir vorbeigetrieben, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt einen Hörer in die Hand nehmen und muss Leute anrufen und sagen, hier geht gerade die Welt unter. Was können wir als Musiker tun? Und dann habe ich Freunde angerufen, Maffei, Lindenberg, Fanta 4, Otto Walkes, Bab. Extra breit, ganz viele Leute, ganz viele Kollegen und wir haben 10 Tage Zeit gehabt, ein Konzert auf die Beine zu stellen, Menschen am Fluss und da haben wir Geld eingesammelt, 4 Millionen Euro damals innerhalb von 10 Tagen, es waren 10.000 Menschen auf dem Konzert, Pur zum Beispiel konnte nicht kommen und hat uns 25.000 Euro überwiesen, einfach als Solidaritätsbeitrag, also richtige Solidarität und das war für mich die Erkenntnis, dass man mit Musik was bewegen kann. Ich bin dann irgendwann mal später, 3 Jahre später, von in Mannheim ist eine Arena gebaut worden und da bin ich gebeten worden, ob ich da nicht ein musikalisches Konzept in der Richtung machen kann. Und sowas geht nur als Benefits-Konzert, sonst kriegst du die ganzen Kollegen nicht, die sind sonst unbezahlbar. Und dann haben wir ein Konzert gemacht und haben dann mit Wasserprojekte in Afrika finanziert und durchführen können in Ruanda und Eritrea. Und aufgrund dieser Veranstaltung kamen die Vereinten Nationen auf mich zu. Und da gibt es ein Netzwerk, das heißt Messenger of Truth. Finde ich einen komischen Namen ein bisschen, weil ich vieles weiß, aber nicht, ob es die Wahrheit ist. Und bin gefragt worden, ob ich da Botschafter werden möchte. Hm. Wurde dann der erste europäische Botschafter und dann habe ich festgestellt, dass in der Politik ganz viel gelabert wird und wenig umgesetzt. Man trifft sich irgendwo, fliegt Business Class irgendwo hin, hängt in schönen Hotels rum, trinkt und isst in tollen Restaurants und dann unterschreibt man eine Absichtserklärung und haut wieder ab und es hat sich nichts bewegt. Und das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, was kann ich machen? Und dann kamen Leute, die mir geholfen haben, eine Stiftung auf die Beine zu stellen. Und so ist Water's Right entstanden.
Alles klar. Die größte Schwierigkeit heutzutage, Hilfe zu bekommen, Spenden zu bekommen, Unterstützung zu bekommen, ist, dass das ganz viele machen. Es gibt ja, merkt man gerade so in der Vorweihnachtszeit immer, unsagbar viele Projekte und unsagbar viele Initiativen, die alle irgendwie sagen, dein Geld zu uns bitte oder deine Spende zu uns. Für viele Menschen ist das natürlich auch ein bisschen, wie sagt man das? Das ist ein bisschen viel auf einmal. Und da fragt man sich, wenn ich da was hingebe, wie weiß ich, dass das ankommt und so verwendet wird, dass ich sagen kann, ja, so hat man es mir versprochen, beispielsweise im Werbespot und so ist das dann auch. Ja. Wie macht ihr das, wie sorgt ihr dafür, dass das, was ihr anschieben wollt, auch angeschoben wird?
Das ist eine gute Frage und natürlich gibt es ganz viele, die sagen, irgendwie spendet uns. Bei mir war es so, ich habe 10 Jahre lang erstmal alles alleine gemacht. Ich glaube an den 10. Teil. Das heißt, wenn ich 10 Konzerte spiele, kann ich ein Konzert für was Sinnvolles spielen. Ich glaube daran, dass wenn ich einen großen Industriegig oder eine große Stadt verspielen kann, kann ich 10% nehmen und kann damit Projekte finanzieren. So, und das heißt, wir konnten 10 Jahre lang lernen in einem kleinen, aber sehr effektiven Team. Ich kann dir genau sagen, wo wir Fehler gemacht haben, weil die musste ich bezahlen. Und ich habe meinen Kollegen, die habe ich gebeten, stellt mir eure Zeit und eure Kunst zur Verfügung. Ich sorge dafür, dass es ein geiles Catering gibt, es gibt was zu saufen, es gibt, wir machen geile Musik. Das ist das, was ich euch anbieten kann. Und eigentlich so vor der verrückten Zeit, die da in den letzten 3 Jahren auf uns gestellt worden ist, da fing es so langsam an, dass Leute von außen kamen und gesagt haben, wie können wir dich unterstützen? Und das war für uns natürlich erst ein Umdenken, weil am Anfang waren wir nur uns gegenüber verantwortlich. Ja, wir haben eine Wasseringenieurin, Nancy, die in Afrika für uns alle Projekte betreut und durchführt, die lokal ist, die wirklich die Menschen trifft und kennt. Wir packen hinter jedem Business Case, also hinter jedem Projekt, das wir machen, ein Business Case, damit die Leute davon auch leben können. Ja. Und vor allen Dingen habe ich das Glück gehabt, einen wunderbaren Menschen, Karun Körnig, der mein COO geworden ist, an der Seite zu haben, der für uns die Projekte umsetzt. Und aufgrund dieser 10 Jahre langen Erfahrung können wir jetzt genau sagen, pass auf, ein Projekt, das wir machen, kostet so und so viel und so und so viel. Und wir machen immer nur Referenzprojekte. Wir zeigen, so kann man es machen. Und dann reden wir aber mit der regionalen Regierung oder den regionalen Leuten, wie könnt ihr das vervielfältigen? Wir können, also wenn wir jetzt für euch ein Projekt machen, habt ihr nicht Lust, macht doch 10 davon, können wir günstiger einkaufen und so weiter und mehr Leute haben was davon. Wir haben in der Corona-Zeit haben wir für 700.000 Menschen Handwaschstationen aufgestellt. Ja, und das bedeutet, man kann natürlich sagen, Aha-Regeln und, aber wenn du in einem Slum bist, wo 8.000 Menschen auf einem Quadratkilometer sind, musst du was dafür besorgen. Das konnten wir machen mit der Unterstützung von Kanada und Norwegen. Das sind Projekte, die wir realisiert haben. Und jetzt so vor 2-3 Jahren fing das so an, dass Menschen kamen und gesagt haben, lass uns dir helfen. Und das Water is Right ist ein Wir geworden. Und ich glaube an die Kraft des Wortes Wir. Ja, also ich bin ein Dorfkind. Das heißt, wenn früher bei uns irgendwas war oder sowas, da ging es immer darum, das Problem war immer gelöst, wenn du wusstest, wer es kann.
Ja. Ja.
Alles klar. Gut. So, das heißt, wir fangen jetzt erst an mit Spenden einsammeln. Haben wir früher nie groß gemacht. Aber immer auch genau, auch wo wir genau zeigen, was können wir tun. Wir haben zum Beispiel bei uns im Beirat ist ein Dr. Manuel Reppmann, der ist von der Universität Mannheim für Social Business. Das heißt, der analysiert genau die Projekte, die wir machen, was für einen Impact haben die. Hm. Das heißt, der kann ganz genau sagen, pass auf, den Euro, den du da rein investiert, der hat den und den Wert. Ja. Und ich glaube auch gar nicht so groß an Charity mehr, sondern ich glaube eher an Social Business. Da, so, ich bin, das ist so ein bisschen so mein Robin Hood-Dingen. Ich habe als Musiker die Möglichkeit gehabt, bei den richtig krassen Partys zu spielen. Hm. Und was weiß ich, ich war in Restaurants gesessen, da kostet das Menü 250 Euro. Wenn sich das jemand leisten kann, dann pack doch einen kleinen Prozentsatz rein und verteil gerechter. Die Flasche Wasser, die du im Supermarkt kaufst für 20 Cent, die kostet im Kiosk 80 Cent, hm. Im Dönerladen kostet sie 2 Euro, in einem Thai-Restaurant 4 Euro, in einem schicken Restaurant 8 Euro. Es ist immer derselbe, es ist immer derselbe Grundstoff drin. Warum machen wir nicht Drinkwater, Giftwater ab einer bestimmten Preis, wo wir dann sagen, tu doch Geld damit reinkalkulieren, weil die Leute, die bereit sind, 8 Euro für eine Flasche zu zahlen, die haben wahrscheinlich keine Probleme, 8,50 Euro damit zu bezahlen. Und mit den 50 Cent kann man viel bewegen.
Auf jeden Fall. Was kann Entwicklungshilfe, die ja nur hart diskutiert wird auch im Land, und das sind ja auch ordentliche Beträge, die da zur Verfügung gestellt werden. Das sind ja nicht einfach bloß, es heißt ja immer, es ist zu wenig, klar, aber es ist ein großer Batzen Geld für Entwicklungshilfe in diversen Ländern. Was kann so die staatliche Entwicklungshilfe lernen von jemandem wie dir und deiner Stiftung?
Also ob man jetzt von mir lernen kann, das will ich mir nicht anmaßen zu sagen. Aber ich habe das Glück, die Projekte, die ich mit habe begleiten dürfen mit einem tollen Team, von denen kann man lernen. Hm. Entwicklungshilfe muss meiner Meinung nach auf vielen verschiedenen Ebenen stattfinden. Ich habe immer ein Problem, wenn wir Deutschen nach Afrika runterfliegen und sagen Afrika und vergessen, dass es 54 Länder sind, über 1200 Stämme, dass jede Kultur anders ist. Also wenn du jetzt weißt, zum Beispiel, wie groß der kulturelle Unterschied zwischen Dresden und Leipzig ist, dann weißt du, da geht es nicht um Afrika, sondern geht es um Uganda und Ruanda, und da ist jedes Dorf hat eine andere Kultur. Hm. Das heißt, man muss mehr auf die Menschen zugehen und man muss die Menschen mehr fördern und fordern. Und wir haben festgestellt, dass wenn wir Geld da rein investieren, was es für einen Mehrwert hat. Und ein ganz einfaches Spiel, wenn du da was machst vor Ort, wenn du zu Hause, wenn es dir zu Hause gut geht, dann willst du nirgendwo anders sein. Hm. Und wenn wir aber jetzt immer irgendwie hier reinkommen, die Entwicklungshilfe, die war ja in den letzten 40 Jahren immer an Bedingungen gebunden. Also wir geben euch ein paar Milliarden, aber dafür gibt er uns die Schürfrechte oder gibt er uns die Bodenrechte und die tun wir dann für Pfennige raus und das Geld geben wir dann irgendeinem Lokalfürsten und da kommt unten beim Volk nichts an, kommt unten bei den Menschen nichts an. Also ist es ein großes Thema, und deswegen, unsere Projekte sind eigentlich immer sehr viel Grassroot auch, wo wir sagen, nee, die fangen wir erstmal in der Community an. Hm. Die Zukunft von Wasser darf nicht privatisiert sein. Die Zukunft von Wasser, die muss den Menschen gehören. Das muss ein Community-Ding, das muss eine Genossenschaft, also die Gemeinde muss den Zugriff drauf haben. Ja. Ja, die Zukunft von Wasser muss dezentral sein und nicht irgendwie, dass ein Staat bestimmt, was da alles, oder ein Unternehmen bestimmt, was da alles gemacht wird.
Hm. Vor allen Dingen, wenn es ein Unternehmen ist, das mehr Macht hat als der Staat, in dem das Wasser verkauft wird.
Auf jeden Fall. Oder das einfach das Wasser abgräbt, dadurch den Grundspiegel senkt und die Menschen haben nur noch Zugriff auf toxiertes Wasser. Und das Wasser landet dann bei uns in irgendwelchen, oder landet dann in den Hauptstädten, in den coolen Kneipen, wo ich sage, be my guest, wenn du Drinkwater, Giftwater hinten mit reinmachst. Hm. Das heißt, wenn du die Flasche auf den Tisch stellst, und Nairobi kostet in einem Restaurant auch eine Flasche 5 Euro, ja, aber wenn du da einen Teil von davon weggibst, dann wird aus diesem 1 Liter werden woanders 10 Liter.
Du hast im September einen Termin hier in Dresden. Erzähl mal.
Ja, und da sind wir ganz happy. Ich habe als Musiker mir immer gedacht, um Gottes Willen, wenn ich irgendwann mal in Shoppingcentern spielen muss, dann tue ich mich irgendwann mal aus dem Badezimmer zwängen und springe in den Tod oder sowas. Habe aber festgestellt, dass es wunderschön ist. Wir spielen im Seidnitz Center ein Event. Und zwar ist der Seidnitz Center Partner geworden von Water is Right, von der Stiftung. Die stellen einen Wasserautomaten zur Verfügung, wo du als Kunde hingehen kannst und kannst dir kostenlos dein kaltes, gefiltertes oder gesprudeltes Wasser ziehen. Was interessant ist, wenn es mal wieder 40 Grad in der Stadt ist. Und aber mit diesem System, dass dieser Automat auch gleichzeitig unsere Projekte finanziert. Es kann auch ein Projekt sein, wie zum Beispiel ein Wasserautomat an einem Spielplatz hier irgendwo in Dresden oder an einem Kindergarten oder wie auch immer. Und diese Einweihung, dieses Fest verbinden wir mit dem Centerfest, die dann auch ein Foodland dort gerade neu kreieren. Und wir werden da ein Konzert machen. Ne? Da wird eine Bühne sein, die Straße ist gesperrt, was ich sehr geil finde, dass man in Dresden einfach eine Straße sperren kann, damit man Musik machen kann. Da wird dann so ab 3 Uhr nachmittags werden wir 3 Stunden lang paar interessante Gäste einladen. Kann ich hier noch gar nicht so viel erzählen, weil wir noch nicht sagen dürfen, wer da alles kommt. Mhm. Aber es wird interessant und es wird den ganzen Tag wird in dem Center werden gute Aktionen sein. Wir spielen abends da, haben ein geiles Konzert, aber mit diesem Konzert bewegen wir wieder Dinge. Mhm. Und deswegen komme ich ja gerne hin.
Klar. Verstehe ich. Du hast ja im Rock- und Popgeschäft ja praktisch alles gemacht. Vom Kabelträger und Boxenschlepper bis hin zum umjubelten Typen am Mikrofon oben auf der Bühne. Was hat dich da eigentlich reingetrieben in das Geschäft?
Also als allererstes Mal von dem, was ich alles gemacht habe, möchte ich gerne auch für die Leute, die das jetzt machen, was ich früher machen musste, mal eine ganz wichtige Message loswerden. Auf Festivals pinkelt bitte nicht an die Absperrungen. Es gibt Menschen, die müssen die wegtragen. So, also das erstmal vorne weg. Ja. Das war mein Job oft genug gewesen. Ich bin ein riesengroßer Musikfan. Hm. Also wirklich ein riesengroßer Musikfan. Und es gab damals, ich habe in Landau in der Pfalz gewohnt. Das war bevor ich die dicken Kinder von Landau gegründet habe. gab es eine Band. Ich bin ein Heimkind, der Erzieher war der Sänger dieser Band und natürlich war ich Fan und ich durfte dann immer für ihn Kisten schieben. Ich war sein Roadie. Ja. Und das fand ich natürlich tierisch und habe da auf einmal eine Wichtigkeit gehabt. Ja. Pass hier, schön, all areas und so. Und habe dann einfach festgestellt, dass das ein Leben ist, das mir sehr gefällt. Ich hatte nie geplant, Musiker zu werden, sondern ich wollte im Rock'n'Roll-Bereich arbeiten. Ich wollte Roadie sein. Ich wollte irgendwann mal technischer Leiter sein und dann Tourneeleiter. Und ich habe damals dann mich hingesetzt, es gab früher, da gab's, war Internet noch nicht so ein Ding. Das heißt, es gab in Plattenläden immer so eine Zeitschrift Live in Konzert. Mhm. Dann haben die Tourneen und unten war eine Telefonnummer, wo du Karten kaufen konntest. Und dann habe ich überall angerufen mit 18 und habe gesagt, guten Tag, ich bin Rolf, ich würde gern Roadie werden. Dann haben die alle gelacht und aufgelegt. Bis dann einer gesagt hat, ja komm mal vorbei. Und das war Peter Rieger-Konzerte. Und dann durfte ich bei Cool and the Gang und Gap Band und Dazz Band, so ein Black Music Festival, durfte ich Kisten schieben. Ich spreche Englisch, das heißt, ich war dann auf einmal der Übersetzer. Der Tourleiter hat gefragt, ey, kannst du nicht morgen in München dabei sein? Und auf einmal war das so ein höheres Niveau wie junger Mann zum Mitreisen gesucht bei den Scooters, wo das immer steht. Das habe ich dann im Rock'n'Roll gemacht. Und bin dadurch natürlich immer ganz nah bei den Leuten gewesen und bei den Musikern, die ich verehre. Ob das jetzt Peter Gabriel war oder Chaka Khan oder Stones oder Metallica oder wie auch immer. Hab da einfach wahnsinnig gerne rumgehangen und hab festgestellt, wie sehr mir Musik Spaß macht.
Und wann hat's für dich Klick gemacht, um dort einfach mal in dem Business einfach mal, wie sagt man das, die Ecke des Spielfeldes zu wechseln?
Ich war auf Tour mit Chaka Khan. I feel for you, I think I love you. So, da war ich 18 und ich habe mit ihr mal gejammt beim Soundcheck. Und irgendwie sagte sie irgendwann mal, Ralph, you can sing. Also du kannst singen und hol dir mal eine Band. Und dann dachte ich mir, wenn die das sagt, sollte ich es mal machen. Und dann weiß ich, sie hat mich in Dänemark, in Aarhus, haben wir ein Riesenfestival gespielt und waren danach in der Hotelbar und hat eine Band gespielt. Und sie, immer gerne mal ein Likörchen oder drei getrunken, damit gefeiert und ist dann irgendwann mal an Schlagzeug, hat Tiere Schlagzeug gespielt und hat dann gesagt, komm hoch, sing ein. Und dann haben wir in diesem Hotel gejammt. Ich war nach 10 Minuten heiser, aber glücklich und habe gewusst, alles klar, ich will Sänger werden. Und dann habe ich die Band in der Pfalz, der mit dem Rolf tanzt, gegründet. Und das war quasi eine Coverband, die damals Weinfeste und Stadtfeste und alles gespielt hat.
Eine sensationelle Story. Du hast ja wirklich für unzählige Leute gearbeitet. Gibt es da aus der Vielzahl der Namen jemand, der so ähnlich raussticht wie Chaka Khan? Für dich bis heute noch?
Tina Turner. Ich habe mit Tina Turner ungefähr 30 Konzerte gemacht als Crewboss. Und das war eine fantastische Frau. Erstmal, wie sie mit den Leuten umgegangen ist, die in ihrem Umfeld waren, die auf der Bühne waren. Wir waren ja jetzt nicht die wichtigen Leute, nur die Kistenschieber. Aber so dieser Respekt. Es gibt ganz viele, so Ray Charles, B.B. King. B.B. King hat sich 4-mal von mir verabschiedet. Das ist wahrscheinlich jetzt das letzte Mal, dass wir uns sehen. Und immer wieder kam er. Und da gibt es ganz viele kleine Geschichten. Das ist mein Freundeskreis, mit dem ich mich in den letzten 2-3 Jahren umgeben habe. Ich habe festgestellt, im Älterwerden hat man viel mehr Spaß, wieder zurückzugucken. Ah, diese Geschichte, diese Geschichte, diese Geschichte. Da gibt es viele Geschichten zu erzählen. Ja, also es ist, was ich aber festgestellt habe, je größer und je berühmter und je erfolgreicher die Künstler waren, desto entspannter waren die und desto menschlicher waren die. Ja, und ich hatte ja dann irgendwann mal mit Söhne Mannheim selber das Glück, mit dem, was ich liebe, leben zu dürfen. Und habe da aber dann festgestellt, da ist ganz viel Zirkus dabei. Ja, wo ich mich dann mal gefragt habe, brauche ich das? Ich mache das wirklich aus der Liebe zur Musik raus. Ich liebe Musik. Wenn du es niemandem erzählst, ich würde es auch umsonst machen. Ja, don't tell anybody. Ja, aber die Frage ist dann natürlich, wie wichtig nimmt man sich dann dabei? Ja? Und die Großen, die haben alle irgendwann mal festgestellt, ey, ich kann nur gut sein, wenn ich der Musik gerecht werde und nicht dem Fan gerecht werde oder dem Radiomoderator oder dem Business. Ich weiß, dass Musik ein Riesenbusiness ist. Und es gibt ganz viele Künstler, die haben die Haltbarkeit von einem Joghurt. Ja, die sind wichtig, weil es ein Business ist. Ja. Aber du musst dich, wenn du Musik machst, irgendwann mal entscheiden, mache ich Musik, um Musik zu machen oder mache ich Musik, um Popstar zu werden? Das sind zwei große unterschiedliche Dinge.
Das ist wohl wahr. Und wenn man sich so die aktuelle Entwicklung in der Popmusik anschaut, die beugt sich ja mittlerweile immer mehr Algorithmen von Streamingdiensten, so dass dort ein Song anfängt, nicht mehr ein Song zu sein, sondern eigentlich nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Hooks mit irgendwelchen Reizwörtern, die sich gut googeln lassen. Also
ich weiß, dass ChatGPT macht in Zukunft die Musik. Ja.
Wer soll sich das anhören? Die Menschen?
Das werden die Menschen, die, wenn die natürlich 8 Stunden am Tag im Telefon drin sind und gucken sich TikTok an und gucken sich Instagram an und so weiter, dann hast du ein anderes Verhältnis zur Umwelt und zum Umfeld, als wenn du ein analoger Typ bist. Mhm. Ja? Und das wird mit oder ohne uns stattfinden. Ich habe aber festgestellt, es macht mir wieder viel mehr Spaß, Musik zu machen. Es macht mir Spaß, live Musik zu machen. Mhm. Ich merke ja auch, dass das Publikum sich ändert. Also es ist schwieriger, heute 2 Stunden Leute zu unterhalten, als es vor 3 Jahren war. Ja, oder also vor 10 Jahren war. Weil natürlich die Songs, was du ja gerade gesagt, Spotify-Songs soll 2:30 sein, damit er schneller gezählt wird. Und mein Freund und Gitarrist Andreas Bayliss, mit dem wir ja, der mit mir zusammen ja Gründungsmitglied bei den Söhnen war, der wohnt jetzt auf Palma in der Einöde, guckt aufs Meer raus und letztes Mal haben wir telefoniert und sagte, ach, weißt du, Rolf, eine Sache darfst du nicht vergessen. Früher gab es Fans. Heute sind es Follower. Mhm. Ich will keinen Follower haben. Ich will Leute haben, die sich mit Musik auseinandersetzen können. Musik ist auch ein Lebensgefühl. Und dann darfst du nicht vergessen, früher, als wir angefangen haben, Musik zu machen, gab es eigentlich nur Sport, Fußball oder Musik. Ja. Und entweder hast du auf dem Sportplatz verbracht oder du hast im Keller gesessen und hast irgendwie dein Instrument geübt. Heute hast du viel mehr Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Lifestyle-Geschichten, Kochen, Tracking, Surfing, dies, das, jenes, also diese ganzen, und du gehst ins Gym und pumpst und machst und tust. Dann nimmt natürlich das Social Media ganz viel Platz ein. Ja? Mhm. Und das Social Media funktioniert ja schnell. 30-Sekunden-Clips und, und. Aber es gibt immer noch Menschen, die merken, oh, weißt du was, ich gehe jetzt mal wieder in die Ruhe und ich hole mir meinen Soundtrack für mein Leben raus. Also du weißt ja ganz genau, was du für eine Musik hörst, wenn es dir gut geht. Du weißt, was für eine Musik du hörst, wenn du melancholisch bist. Du weißt, was du für eine Musik hast, wenn du dich aufregst. Das ist die Kraft der Musik.
Ja.
Wenn du sie dir so, und ich sage halt einfach, ich muss nicht mehr für viele Menschen Musik machen, ich will aber für die richtigen Menschen Musik machen. Oder eigentlich am liebsten für mich Musik machen und freue mich, wenn andere Leute sagen, ach, das ist nett, da höre ich jetzt mal mit.
Hm. Ja. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit eine sehr gesunde Auffassung über Musik, weil das ist etwas, was wieder zum ursprünglichen Kunstgedanken auch zurückgeht. Wenn es dir nicht gefällt, wem soll es denn dann gefallen?
Genau.
Und etwas zu machen für, ich gehe mal davon aus, und so viel Prozent der Zielgruppe könnte darauf anspringen oder darauf, das ist interessant und spannend, aber nicht wirklich, es hat nicht wirklich was mit Kunst zu tun, ne?
Ich habe auch nicht mehr diesen Anspruch, Popstar zu werden. Ich bin froh, dass wir uns jetzt um 17.23 Uhr treffen und nicht irgendwie ich um 6 Uhr morgens bei einer aufgedrehten Moderatorin sitzen muss, die mich fragt, wie viele Brusthaare ich habe. das brauche ich nicht. Ja? Sondern das Schöne ist irgendwie, und ich weiß aber, dass es auch wichtig ist, es ist auch schön, dass es dieses Business gibt. Ich bin bekennender Radiohörer, weil wir trotz aller Unkenrufe und Leute, die immer schimpfen, wir haben ein gutes Radioprogramm in Deutschland. Ja, muss man einfach mal sagen. Und ich höre gerne Radio, aber ich habe auch das Glück, dass ich muss jetzt keine Platte machen, um Touren zu gehen. Ich spiele wirklich nur noch dort, worauf ich Bock habe. Ich bin Vater von zwei Kindern, ich bin gerne zu Hause, ich spiele gerne, aber dann soll es was Geiles sein. Mhm. Und deswegen so eine Geschichte wie Zwickau, Freund von mir hat mich da eingeladen. Und die hat mir gesagt, das ist eine geile Stadt und es ist schön dort, es ist ein Jubiläum, mach doch da was. Und dann weiß ich, dass zumindest schon mal einer da ist, der sich freut, dass ich komme.
Ja.
Ja? Und ich bringe gerne Kollegen mit. Ich habe gerne Freunde dabei, die ich schätze, die wahrscheinlich auch viel besser sind als ich, aber die ich gerne um mich rum habe und mit denen ich gerne Musik zusammen mache.
Mhm.
Ja, also Musik hat für mich ganz viel mit Momentum zu tun. Vor allen Dingen auch Live-Musik. Ich weiß ja jetzt noch nicht, wie die Leute am 28. August drauf sind. Wer weiß, was wieder in den Nachrichten war, wer weiß, ob gerade Stress zu Hause oder ob sie gerade verliebt sind. Und darauf reagiert man. Und ich ich freue mich da zu sagen, okay, wir haben viele Künstler dabei und lass mal einen geilen Abend haben. Lass mal gucken, lass mal fühlen miteinander.
Hm. Die Chancen, dass es vom Wetter her passt, die stehen so Ende August hier in Sachsen eigentlich immer ziemlich gut. Ja, was so auf der Welt passiert, werden wir, glaube ich, nicht wissen. Aber ich glaube, die Menschen sind hier in der Gegend gerade so drauf, dass sie sagen, so, heute weiß ich, da ist was Tolles, da gehe ich hin. Da denke ich mal nicht über das nach, was jeden Tag auf mich einströmt und auf mich einprasselt. Heute genieße ich das Musik hören. Ich feiere mit Menschen, die um mich rum sind, die ich gerne mag. Die Band vorn hat Spaß, ich habe Spaß und man hat ein gemeinsames Gefühl. Und ich glaube, dass die Leute das hier mittlerweile sehr stark brauchen und auch wissen, dass sie das brauchen.
Dann lade ich ein, kommt vorbei, gibt die Garderoben am Eingang ab. Ja, und gibt die Sorgen am Eingang ab.
Hm.
Und kommt vorbei und habt eine gute Zeit.
Ihr seid ja Open Air dort, ne?
Ja. Ich hoffe, ja.
Ihr seid Open Air dort. Der Hauptmarkt sensationeller Marktplatz. Ja, meine Heimatstadt. Meine Heimatstadt.
Dann kannst du mir dann gleich irgendwie, brauche ich einen Tag vorher Tipps von dir, wo es den geilsten Kaffee gibt. Und das sind alles Sachen, die ich brauche.
Was ich dir geben kann, ist als Tipp ein. Bist du Fleischesser? Isst du gelegentlich Fleisch?
Sehe ich aus wie ein Asket.
Gut. War nur eine rhetorische Frage. In Zwickau gibt es eine Spezialität, die gibt es tatsächlich nur in Zwickau. Das ist Essen in die Faust, ins Brötchen, eine Brulette.
Brulette?
Brulette. Kommt aus der DDR. Damals war ja Planwirtschaft und
ich habe heute ganz viele Brünette gesehen.
Nee, das hat damit nichts zu tun. Okay. Also DDR, Planwirtschaft, nichts hat funktioniert nach Plan. Es gab ohne Ende Wurstbrät, aber keine Wurstdärme dafür. Also hat dort der erfindungsreiche Fleischer einfach das Wurstbrät auf ein Backblech gemacht und hat es in Brikettform geschnitten. Und hat das dann frittiert. Senf drauf, gibt es nur in Zwickau, nirgendwo sonst.
Alright, ich freue mich drauf.
Ist Fingerfood, Fastfood, das es nur dort gibt und beim Stadtfest. Nice. Du musst nur rumlaufen, eine von den Fressbuden dort hat das garantiert.
Das nehme ich.
Und wenn du Glück aufsagst, wenn du auf die Bühne kommst, hast du die Leute, weil es ist ja eine ehemalige Bergarbeiterregion.
Und dann siehst du, wir kommen gerade aus Essen, da ist schon mal eine Verbindung da.
Kennst dich gut aus. Wen nimmst du dann alles mit auf die Bühne dann in Zwickau zum Stadtfest? Wer wird mit da sein? Was steht schon fest?
Also Cassandra Steen, darf man das schon sagen, ja, gell? Oder Cassandra ist dabei, die natürlich für mich nicht nur eine der größten Soul-Sängerinnen ist, die wir in Deutschland haben, sondern sie ist auch ein Darling. Sie ist einfach ein wunderbarer, mag man gar nicht meinen, weil sie immer so graziös und aber die ist ein Kumpel und es ist ein feiner Kerl. Ja. Mhm. Dann habe ich Gastone dabei. Gastone ist für mich bei den Söhnen eingestiegen, als ich ausgestiegen bin. Für mich der größte Sänger und Songwriter, sizilianischer Sänger und Songwriter, den wir hier in der Ecke haben. Typ, der das Maul aufmacht, es kommt Gold raus. Ja, super schön. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, irgendwie, was ich da mache. Und ich muss gestehen, ich bin ja so ein 80er-Fan und so. Und es gibt gerade dieses tolle Live-Spektakel, The Spirit of Falco. Ja, da nehmen wir den Falco mit, der wirklich unfassbar ist und hauen dann natürlich die ganzen Falco-Hits raus und ansonsten, es wird viel passieren, also erzähle ich dir vielleicht mal in 3-4 Wochen nochmal, damit wir nochmal einen Grund haben zu sprechen.
Also ich bin da sehr gespannt, ich denke, das ist eine Mischung, die in Zwickau für viel Freude sorgen wird. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, du bist weiter unterwegs im Dienste des Wassers.
Ich nenne es immer Music for a Reason. Ja, also aus gutem Grund Musik rausmachen.
Was steht so prinzipiell außerhalb des auf die Bühne gehen und ein Konzert geben an für dich?
Ich habe im Frühjahr oder Winter, also so Februar, habe ich ein paar Konzerte gespielt, seit langem mal wieder und habe festgestellt, wie ich das vermisst habe. Und ich habe die Befürchtung, dass ich nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Musik machen muss. Einfach weil die What is Right-Geschichte ist sehr erfüllend, ja, und ich glaube an das Wir und es macht Spaß. Aber ich denke auch, dass man das zusammen verbinden kann. Und das ist aber, mir ist es dann wirklich, also ich will Musik machen. Ne? Ich habe bei einem wunderschönen Event, ein Wohnzimmer-Event, 40 Leute, hätte ich vor 5 Jahren nicht gemacht. Das war traumhaft. Wir sind nach 2 Stunden mit dem Grinsen ins Gesicht gemeißelt rausgegangen. Aber natürlich ist es auch geil, auf einem großen Festival zu spielen oder sowas. Ich glaube, ich mache Musik nächstes Jahr. Das Schöne ist, man muss ja keine Platte mehr machen, keine CD mehr machen, sondern man haut einfach Songs raus und die Leute selber entscheiden, wo ich spielen werde. Mhm. Und zwar die entscheiden. Ich muss nicht, keiner muss meine Musik hören, weil ich ihm das sage, sondern macht mal Bock drauf. Ja, es gibt viel zu erzählen, passiert viel auf der Welt irgendwie und da ist Musik, hat ja auch die Aufgabe zu trösten und zu heilen und zu mahnen. Mir wird zu wenig gemahnt in der Musik momentan und mal gucken, wo die Reise hingeht.
Ja, wenn du gerade nicht im Dienste des guten Zwecks unterwegs bist oder Musik machst, was machst du, wenn du mal gar nichts zu tun hast? Ich weiß, die Momente sind bestimmt sehr, sehr selten gezählt. Was machst du, wenn du mal keine Musik machst und dich nicht ums Wasser kümmerst?
Ich sage immer, mit dem, was ich mache, ich habe die letzten 30 Jahre nicht gearbeitet. Ich habe geackert, ich habe geschuftet, ich habe reingeklotzt und so weiter. Aber ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Natürlich gab es manchmal auf die Fresse, man ist hingefallen, wieder aufgestanden und. So, deswegen ist das, was ich mache oder sowas, wirklich so ein Ding, was ich gerne mache. Aber ich merke auch, ich genieße immer mehr. Ich komme ja extra für das Konzert in Zwickau, unterbreche meinen Urlaub. Da werde ich mit dem Wohnmobil kommen und da werde ich mich vielleicht 1-2 Tage vorher in die Nähe irgendwo hinstellen und springe mal in den See oder sowas. Ich habe das Glück, eine Familie zu haben, die sich freut, wenn ich um sie rum bin. Das heißt, das genieße ich. Ich habe Freunde, mit denen ich eng zusammen bin. Aber ich liebe es auch, alleine zu sein.
Ja. Das sind, glaube ich, nur wenige Momente, die dir bleiben, weil du einfach mal irre viel zu tun hast. Ne? Ja. Klar. Geht mir ähnlich.
Siehst du, dann weißt du, wie schön es manchmal ist, wenn du 5 Stunden Autobahn hast und dann kannst du den Podcast anhören. Ich bin wirklich ein großer Podcast-Fan. Oder hörst du einfach mal wieder ein geiles Album an. Album und nicht Song. Und keine Playlist, sondern okay, warte mal, der erste Song, warum ist denn der dritte Song so? Ah, vom 5. geht er dahin. Also sowas.
Eine musikalische Reise durch das Album, klar. Ja. Was hörst du für einen Podcast? Oder was hörst du für welche?
Also ich bin Joe Rogan-Fan natürlich. Ich finde Lanz und Brecht ganz gut. Ich habe die OMRs, höre ich mir viel an. Zeitwissen finde ich gut. Es gibt einen tollen Podcast, Erkläre mir Musik. Mhm. Und natürlich höre ich mir deinen Podcast an.
Oh, vielen Dank.
Dann.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Alright, ich danke dir, dass du die Zeit genommen
hast. Wir werden das wiederholen.
Nice one.
Axel trifft Rolf Stahlhofen beim Zwickauer Stadtfest. Vom 24. bis 27. August ist er mit Cassandra Steen, Andreas Kümmert und einigen anderen tollen Künstlern mit dabei. Mehr Infos zu seinen diversen Projekten findet ihr auf stahlhofen.com. Und Axel trifft findet ihr zum Download kostenlos auf Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast. Und natürlich sind wir auch auf Facebook und Instagram zu sehen. Abonniert uns dort auch gerne, lasst gerne auch ein Like da und bitte empfehlt uns weiter unter euren Freunden und Bekannten. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.